Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den Podcast heute habe ich zusammen mit dem OMR-Gründer Philipp Westermeier einen deutschen Fintech-CEO aus New York interviewt. Leif Abraham hat Public.com gegründet. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Trade Republic und einer Investment-Community. Bei den Milliarden-Startups sind Geldgeber wie Tiger Global und der Professor Scott Galloway an Bord. Public.com sucht jetzt gerade den Weg nach Europa und will expandieren. Über seinen Weg von der Werbeagentur Jung von Matt bis hin zu zwei erfolgreichen Startups in New York, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit.
Hi Live.
Hey, was geht?
erzähl mal, also du hast hier in Hamburg mal gelebt, bist du auch hier aufgewachsen?
Ja, ich bin aufgewachsen in Groß-Hansdorf, Endstation U1. Und dann bin ich in die Stadt gezogen, als ich irgendwie so 18 war oder so.
Und dann hast du studiert und dann warst du in der Werbung tätig?
Genau. Damals ein bisschen Design studiert und dann bei Jung von Matt angefangen. Jede Stufe mitgenommen, die es gibt. Ich da als Intern erstmal, als Praktikant irgendwie eingestiegen, als sie ihre Digital-Unit damals aufgebaut haben. Das war 2005. Und dann von da aus dann weiter. Ich war eigentlich noch eingeschrieben in der Schule zu der Zeit. Und da von da aus dann auf einmal irgendwie Intern, studentische Aushilfe oder so. Bin aber da geblieben nach dem Praktikant, also dem Praktikum. Und dann von da aus war da irgendwie Konzepte daran, was weiß ich. War so 3 Jahre da.
Dann, ja. Dann wolltest du dich selbstständig machen?
Danach bin ich mit einem Freund von mir, der auch bei Jung von Matt war, haben uns bei ein paar Agenturen beworben in Amerika. Und sind dann nach Amerika gezogen, 2008, also jetzt so 15 Jahren. Dementsprechend noch, ihr seid vorgewarnt, das wird hier Anglizismen Deluxe auf diesem Ding.
Ja. Ne? Das kommt Philipp, noch. Das ist, glaube ich, Philipp gewöhnt.
Ja, so. Ja, so. Mein Business-Deutsch ist ein bisschen eingerostet. Ne? Ihr seid alle gewarnt. Aber genau, und sind 2008 nach Amerika gezogen und waren da halt so Digitalagenturen erstmal, RGA in New York und so. Und genau, und das Pay-with-the-Tweet-Ding war so ein Zeitprojekt. Mein Buddy und ich haben so ein Buch geschrieben damals. Und uns kannte halt keiner. Das war so über Digital Marketing zu der Zeit. 2010, glaube ich, war das. Und dann haben wir Pay the Tweet praktisch erfunden, um halt einfach, ne, get the word out.
Weil wie hat das funktioniert? Gedacht, also Pay with the Tweet ist eine Twitter-App gewesen?
Ja, genau. Also, ne, early Zeiten von Twitter zu der Zeit. Ne? Und unser Ding war so, ey, wir werden das Ding nicht verkaufen. Wir werden jetzt auch nicht irgendwie die Leute sein, die jetzt groß über die ganzen Konferenzen irgendwie hüpfen und versuchen, da irgendwie Geld mit zu verdienen. Es war einfach nur so, unsere Gedanken irgendwie mal auf Papier bringen, hilft einem auch selber, das mal ein bisschen rauszukriegen, uns ein bisschen auch einen Namen machen in der Branche damals, logischerweise. Und da war halt, unser Gedanke war so, okay, was ist das Ziel hier? Und da war so, okay, wenn jeder jetzt darüber tweeten würde, das wäre so Success. Und dann war es halt so, okay, was ist, wenn wir das einfach, ne, kostenlos praktisch im Internet zum Download anbieten. Und da ist die Idee für Pay with the Tweet entstanden. Das war zuerst eigentlich nur für den Launch von unserem Buch. Du, halt, du klickst den Button, ne, tweetest drüber und dann kriegst du Access zu dem Content. Und dann haben wir daraus eine kleine Plattform gemacht und die ist einfach halt viral selber abgegangen. Ne, die ganzen Music-Labels zu der Zeit haben halt uns auch Songs, ne, weggegeben für einen Tweet. Mit Romney hat es benutzt, als er zur Präsidentschaftswahl angetreten ist gegen Obama. Hat nicht genug funktioniert für ihn. Alles okay, alles gut. Und so, ja, also es war halt echt total bootstrapped on the side. Und dann ging es halt echt über Jahre so total zusammengehacktes Ding halt. Ne? Also es war echt so eine 2 Seiten PHP-File oder so, die einfach so organisch halt irgendwie populär geworden ist. Und dann war halt für uns an einem bestimmten Punkt so das Thema so, okay, würde ich jetzt dafür meinen Job aufgeben und daraus eine Company bauen? Oh, likely nicht, so, ne? Und dann war es halt so, okay, was soll man machen? Und dann, meine Schwester war damals bei Hanse Ventures in Hamburg und die hat das dann ihrem Chef mal so vorgeschlagen, von wegen, so, ey, das Ding, das hat, ne, ordentlich Traffic, ne, Leute benutzen das, schlecht monetarisiert soweit, ne? Was ist, wenn wir daraus mal eine eigene Firma machen? Also mal incorporaten und so.
Hier in Hamburg so ein Inkubator, ne?
Genau. Und dann haben wir es praktisch an die übergeben und die haben das dann halt incorporated, Firma daraus gemacht, Leute eingestellt und so.
Aber ja, du warst immer noch in den USA, das
war schon. Ich war in den USA. Wir sind da raus in dem Moment. Hatten noch ein paar kleine Anteile, gab es eine kleine Transaktion zu dem Anfang oder so. Und dann war es auf der Race. Und die haben das dann
gemanagt von da aus. Wie ging es denn bei dir weiter?
Genau, dann würde ich halt, also in Amerika war halt erst Christian Porter Bogaski, war so eine Agentur zu der Zeit, die relativ bekannt war. Die war in Boulder, Colorado, out of all places.
Das waren viele Tech-Firmen, ne? Also SumUp hatte auch ein großes Büro.
Das ist recht populär geworden zu der Zeit. Also jetzt, zu der Zeit, glaube ich, war es noch nicht so wirklich da. Und dann von da aus nach New York gezogen. Dann war ich bei RJA in New York. Und dann da halt ein bisschen gewesen. Und nach San Francisco.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Und dann bist du von da aus nach San Francisco gegangen?
Ja, ja. Ja, ich war 1,5, 2 Jahre in San Francisco. Da gab es so ein kleines Stealth, wie nennt man das? Einfach so eine Art Stealth-Team, mal blöd gesagt. Das war ein bisschen Name-Droppy, der einzige, wie das zu erklären. Also Jack Dorsey zu der Zeit hatte er Twitter und Square. Und der former CMO von Apple war Allison Johnson. Und die hat praktisch schon Apple gekündigt, weil er wollte unbedingt, dass sie... Also die Geschichte ist, er wollte sie hiren für seine eigenen Firmen. Sie war so, ich bin ein bisschen zu teuer für dich. Und dann haben sie halt eine Firma gegründet, wo sie dann so Acting CMO von diesen beiden Firmen wurde zu der Zeit, aber dann halt ein eigenes Team geheirat. Und ich bin da eingestiegen, um so ein bisschen so Product Growth zu machen.
Also
in dieser Special Unit, genau, so in dieser Special Unit praktisch, unter Allison Johnson. Ne? Und das hieß West zu der Zeit.
Wie hieß das?
West.
West, okay. West. Was habt ihr da genau dann gemacht?
Ja, also zu der Zeit war es so zweifach. Also Nummer eins, das waren beides dann so Firmen, die halt sehr organisch gegrowt sind zu der Zeit. Gewachsen sind zu der Zeit. Und die wurden aber bald so zu einer Größe, wo es dann so war, okay, wir müssen mal richtiges Marketing aufbauen, etc., etc.
Wir reden jetzt von Twitter und Square.
Von Twitter und Square, genau.
Das heißt, schon Multimilliardenfirma.
Ja, ja, ja. Ja, es war 2011, 12 oder so, wurde ich, oder 2011 wurde es, glaube ich, gegründet. Und dann dadurch ist dann halt praktisch das West-Team dort aufgebaut, ne, um halt praktisch so das temporäre Marketing-Growth-Team zu sein. Mhm. So, und dann halt mithelfen aufzubauen, auch mit zu hiren, die internen Teams auch. Und dann ist es halt, ne, nach 1-2 Jahren mit solchen Firmen zu arbeiten, dann wieder rausgeklickt praktisch und dann halt on to the next. Und dann hast du Equity-Deals da drin und also ein ganzer Kram.
Also hattest du dann noch Anteile an den beiden Firmen?
Und so durch die andere Firma, ja, aber das... Long stories.
Wir reden nicht von Millionen, die du jetzt damit verdient hast.
Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht.
Aber okay, das heißt, du warst irgendwie, also ich muss das ein bisschen nochmal strukturieren. Du warst erst bei Jungformat, dann bist du irgendwie in die USA, du hast ein Buch geschrieben dabei irgendwie, dann das Pay with a Tweet ist daraus entstanden, das wurde dann an Hansa Ventures übergeben, daraus ist dann auch nicht mehr viel geworden am Ende, ist ein Feature wahrscheinlich als jetzt irgendwie eine Firma. Bist dann über amerikanische Agenturen in dieses Vehikel gekommen von Jack Dorsey, wo der mit seine großen Units da aufbaut, und wie ging es dann weiter?
Dann bin ich zurück nach New York und bin dann so ein Incubator eingestiegen, der ist Prehype. Und Prehype wurde gestartet von einem Dänen, Henrik Wörtelin. Der hat Barkbox gegründet, zum Beispiel, ist eine Subscription-Box für Dog Toys. So, ne? Die haben vor 2 Jahren IPO oder so. Und er hatte so eine Art Incubator. Pre-App hieß das. Und hat einfach nur halt so Talente gefunden, blöd gesagt, und die so in seinen Raum gebracht. Und dann gab es so ein paar so Innovation Consulting Projects mit Dow Jones und so, wo man einfach so ein bisschen Cashflow bekommen hat. Aber es ging eigentlich darum, dass alle sich zusammengefunden haben, um einfach halt so ihre nächste Firma zu finden und aufzubauen. Dann bin ich da halt eingestiegen und der Gentleman's Agreement war, okay, ich komme rein, ich helfe ein paar von diesen Projekten, aber das Ziel ist, dass ich meine eigene Firma gründe aus Pre-Hype. Und dann habe ich das dann auch gemacht, ne, bin dann Lehrer raus und dann habe ich halt in verschiedene, halt mit Investoren halt introduced, ne, also ganzer Kram. Aber es war so ein kleines Office, echt so down in Chinatown, Lower East Side, also kommst in den Elevator rein mit so einem großen Metall irgendwie Knopf, wo du so immer so umlegen musst, um hier hochzukommen. So ein ganz kleines Office da. Aber es war super Energie und so ein paar gute Firmen rausgekommen. Also Barkbox logischerweise war eins, Managed by Q war eins, was damals an WeWork verkauft worden ist für 250, 300 Millionen Dollar. Dann ist daraus entstanden Encore, meine alte Firma, das war so Freelancing-Software, Invoicing und ne, Contracts und Taskmanagement und sowas. Das habe ich dann später an Fiverr verkauft.
Okay, also das heißt, dann war das dann dein erster großer Exit?
Mhm, genau.
Und das, da reden wir dann vom Multimillionen-Exit?
So, ja.
Okay.
Ja.
Okay. Glückwunsch, das ist schon mal viel Geld.
Ja, gut, alles gut. Ich beklage mich nicht.
Wie groß war der Exit?
Ich beklage mich nicht. Ja, keine offiziellen Zahlen. Aber
wir reden jetzt schon über 20 Millionen oder sowas.
War alles ganz gut am Ende. Okay. Was bei dem interessant war, war auch viel Stock in dem Deal. Und Fiverr ist dann so ein Jahr, nachdem wir das verkauft haben, ist Fiverr IPO'd. Und dann halt during Covid war das halt einer von diesen Covid-Stocks. Ne? Ja. Der halt wegen Future of Work, Remote Working, etc. Und der ist, glaube ich, 600% hochgegangen.
Ja, der Stammgast, der ist Sven Schmidt, der ist auch Fiverr-Investor gewesen.
Also echt so, das hat alles ganz gut funktioniert am Ende.
Und du hattest nicht vorher verkauft, oder?
Nee. Ich bin ganz stolz, wie das war ein guter Trade für mich am Ende. Das ist schon.
Was hat die Firma genau gemacht, die du da verkauft hast?
So Enco? Oder?
Ja.
Enco war so SaaS-Software für Freelancer. Ne, also Invoices, Rechnung schreiben, Payments, bla bla bla.
Okay, dann sind wir jetzt schon in der Pandemie angekommen, das ist ja noch gar nicht so lange her und da warst du dann aus der Firma raus und was kam dann?
Genau. Ich hatte halt dann nur schon so eineinhalb Jahre Earnout da oder so und dann danach, also durch Henrik habe ich meinen Co-Founder kennengelernt, Janik, der ist auch Däne. Und wir kennen es halt schon eine Weile halt dadurch und ich hatte meine Firma verkauft, er hatte seine Firma verkauft, er hatte so eine B2B-Trading-API, die er aus London gerannt hat. Und dann waren wir beide so in diesem Moment so, okay, ja, haben ein bisschen was verdient, ein bisschen umgeguckt, so, okay, was machen wir jetzt? Er ist halt deep Fintech, ne? Ich war eigentlich noch gar nicht so tief in Fintech zu der Zeit und auch also ein bisschen Payments bei der anderen Firma, aber halt, ne? Mal gucken, wie weit man das wirklich Fintech nennt. Aber und dann, haben wir uns zusammengetan und dann haben wir daraus Public gegründet.
Mhm. Das heißt, die Firma Public.com, um die es jetzt hier demnächst gehen soll, also eine aktuelle Firma, wann wurde die dann offiziell gegründet?
2018. 2018, okay. So gegründet. Ich war noch in einem Earnout zu der Zeit. Mhm. dann sind wir September 2019 sind wir gegründet.
Okay, so richtig losgelegt dann.
Genau.
Okay, und dann.
Also sind wir gelauncht, ne? So.
Okay. Okay, dann erzähl's mal Public.com. Der eine oder andere, der sich für Fintech interessiert, der hat es schon mitbekommen, obwohl es ja eine amerikanische Firma erstmal ist. Was macht ihr da?
Genau, Public, also erstmal kurz, Investing App. Ne? Zwei Components. Der eine ist Multi-Asset-Portfolio, also ne, die Möglichkeit, in ganz viele schöne Asset-Classes zu investieren. Stocks, ETF, Crypto, US Treasury Bills now, ne? T-Bills sind wieder cool, weil die geben ja in New York. Also in
klingt jetzt so ein bisschen 5%. Wie das amerikanische Trade Republic.
Und so, na, gucken wir nochmal reich. Und eben jetzt auch Dinge wie Alternative Assets, also zum Beispiel Collectibles kannst du in, ne, Rare Sneaker, Kunst investieren. Okay. Ne? Bald kommt Musikrechte, also hat Royalties auf Musik und so, ne, etc. Von da ist halt immer weiter. Ne? Und das halt die Möglichkeit, halt so holistisch dein Portfolio aufzubauen und das eben auch holistisch zu managen, das ist, wo wir einen großen Fokus drauf haben. Die andere Ecke davon ist halt Kontext, um das Portfolio zu haben. Da haben wir halt damals ein Social Layer aufgebaut. Kannst halt sehen, was andere Leute machen, was sie investieren. Ne? Viele Leute, die halt so ihre Thesen halt sharen auf der App und so. Sobald eben auch, und so wie eben auch so Dinge wie halt Daily Shows, dann kannst du das Ding halt als Public Live, mehrere Shows am Tag, Breaking News, und einmal so, die erste Open, die ist halt vor Market Open und eine ist so Close, die ist direkt beim Market Close. Und versuchen halt so
also viel Content.
Content und Kontext Leuten uns vorher umzugeben.
Zu der Zeit war ja Robin Hood auch schon groß in den USA. Was war eure Hypothese, dass es da quasi noch Platz gibt, weil die ja schon sehr stark gewachsen sind, eine sehr starke Marke auch hatten?
Ja, also zwei Sachen. Nummer eins, die erste Welle von den Trading-Apps in Amerika, du kannst argumentieren, wahrscheinlich auch eigentlich auch in Europa, waren sehr um Speculation aufgebaut. Ne? Also es ging da sehr um traden, viel traden, um Options Trading oder CFDs in Europa dann zum Beispiel, ne, und so. Und es war halt dann in der Hinsicht mal, ne, hart gesagt, näher an Gambling-Apps als an Investment-Apps.
Wen meinst du da zum Beispiel? So,
ne? Da gibt es bestimmte grüne Apps auch in Amerika. Und so, genau, also das ist das eine. Also die erste Welle hat, glaube ich, auf die falschen Produkte gesetzt. Und wo das, glaube ich, einfach herkommt, ist, weil du kannst halt echt viel Kohle damit machen. Ne? Wenn du das Spektrum so anguckst in unserem Space, kannst du dir vorstellen, so auf der einen Seite hast du deine Active Trader Apps, Options, Margin, ne, was ja halt ein fancy Word ist für Kredit aufnehmen, um damit zu traden, ne, und so on. Und da hast du halt dann so dein Daytrader, ne, deine Candle Charts, ein bisschen mehr so semi-professional, ne, ein bisschen mehr spekulativ, ne, etc., etc. Auf der Seite aber auch kannst du auch viel Kohle machen, weil du hast halt, ne, kannst halt viel Geld an einem User verdienen, relativ schnell. Aber auch super high churn, ne, das heißt, du bist halt echt in dem Game, dass du immer wieder neue User acquiren musst, ne, weil if you're lucky, you have 2 years lifetime. If you're really lucky. So, und wahrscheinlich eher eins.
Lifetime heißt, der Nutzer bleibt 2 Jahre haltbar dann.
Genau. Dann bevor er einfach ausburnt und pleite ist, sozusagen. Genau. Das ist halt, und da, die ersten Iterationen von den ganzen Trading-Apps, die waren halt eher auf der Seite. Ne? Auf der anderen Seite hast du so deine Passive-Investing-Apps. Ne? In Amerika ist das so die Robo-Advisor, ne? Deine Wealthfront und so eine Sachen. Und da hast du halt so, okay, ist definitiv mehr so Retirement Planning, ne, so Rente aufbauen, etc., etc. Und eher so das Rationale, ich packe ein bisschen Geld weg und so, alles gut. Das Ding da ist jedoch, es dauert sehr lange, so super long Paybacks, braucht eine lange Zeit, bis du da, ne, gutes Geld an einem User wirklich verdienen kannst. Aber auch very low churn, ne, das ist die Lifetime von diesen Usern, ist 10 Jahre plus, ne, oder noch länger, wenn du ein etablierter Player bist. So, das Problem da ist aber auch very low engagement. Ja, das heißt, wenn du da als Firma irgendwie was aufbauen möchtest, wo du halt Leute später noch eine andere Asset Class hast irgendwie, ne, die du mit introduced etc., etc., ist das schon schwierig. So, ne? Wo wir sitzen, ist wirklich die Mitte. Und wie wir es nennen internally, ist die Thesis of the engaged investor. Das heißt, du hast Investoren, die aktiv ihr Portfolio aufbauen. Das heißt, ich wähle selbst aus, welche Stocks, welche Assets, ne, wo ich mein Geld in Bonds stecken möchte und sowas. Und was das aktive Picken macht, ist, es kreiert eine emotionale Verbindung zu deinem Portfolio. Was du nicht hast, wenn du dein Geld in so eine Blackbox steckst, wo es jemand anders für dich managt. Was auch darum passiert ist, dass du halt necessarily nicht necessarily viel davon lernst. Ne? So, und was halt für Retailing, was da definitiv der Fall ist, ist very much learning by doing. Ne? So, das heißt, aktives Portfolio aufbauen. Auf der anderen Seite aber, je nachdem, was du halt für Produkte anbietest, und da ist vorhin das große Ding, wir machen auch kein Margin, wir haben auch keine Options gelauncht, ne, werden wir irgendwann natürlich tun, aber jetzt gerade halt, ne, auch um uns zu introducen, ne, wer wir sind und wie, was ein User bei Public machen soll, wofür das Produkt gut ist. Und was daraus halt passiert ist, dass das Engagement kommt nicht vom Daytraden und Gambling Speculation, es kommt von dem Content und dem Context around your Portfolio. Und so. Und dementsprechend halt, ne, you will care about the content, sorry, Englisch, you will care about the content much more, if you've picked your own portfolio, if you have an own thesis around it, ne, if you, ne, wenn du halt glaubst, okay, deswegen investiere ich in diese Firma, ich glaube, auf diesem Problem.
Ist das am Ende, trotz all dem sinnvoll? Ich meine, man liest ja immer, wenn man jetzt ein bisschen Geld anzulegen hatte, einfach ETFs machen, liegen lassen, Augen zu, ist die beste Möglichkeit. Jetzt schwärmst du ja gerade auch so ein bisschen von der Idee des aktiven Stockpickings. Also, ist das, kann man das dann doch mehr empfehlen?
Ey, ich kann kein Financial Advice geben, legally, dementsprechend, ne, das ist schon mal Nummer eins. Also, aber worum es geht, ist, erstmal, ja, du kannst total einfach dein Geld in S&P 500 stecken und es liegen lassen und das mag für dich total feine Strategie sein, ne, alles okay, klar. Ne? Auf der anderen Seite natürlich geht es auch darum, dass du eventuell auch Domain, dass du eventuell auch Experience in etwas hast, ne, wo du vielleicht auch dann auch bestimmte Firmen besser bewerten kannst. Ne, und sagen wir mal, ich bin jetzt, ne, in Tech und dementsprechend verstehe ich zum Beispiel Tech-Companies besser, als ich andere Companies verstehe und so eine Sachen. Die andere Seite ist auch, dass nicht jeder fängt direkt dort an und weiß eventuell auch, dass das eventuell eine Strategie ist, die für dich richtig sein könnte. Und wie du da hinkommst und wie diese Education stattfindet, ist, wie gesagt, bei vielen Leuten learning by doing. Mhm. Und was du auch viel siehst, ist, dass jeder startet seine Investing-Journey in anderen Plätzen. Und mit Krypto hast du das speziell gesehen. Es gibt ganz viele Leute, deren erste Investment-Experience kam davon, dass sie in Krypto investiert haben. Ja? Und jetzt kannst du erstmal sagen, so, oh, wie viel glaube ich an Krypto? Ne, okay. Aber was halt der Chef findet, ist so, okay, du hast eine Asset-Class, die eine ganze neue Generation halt Investing Knowledge sozusagen halt
vermittelt
und eben auch anzieht, genau. Mhm. Und da fangen sie vielleicht an, ne? Und das ist total okay. Auf der anderen Seite kannst du jemanden haben, der vielleicht den Value von einem Rare Sneaker, ne, viel besser versteht als den Value von Amazon Stock.
Wie viele Leute machen denn schon Tablet.com? Wie viele machen damit?
Und so. Die letzte offizielle Zahl, die wir rausgebracht haben, ist 3 Millionen, und das ist von early letzten Jahres.
Also 3 Millionen aktive Nutzer?
3 Millionen.
Okay, also sag mal zum Vergleich, Kasper, du bist da tiefer drin. Was hat denn Trade Republic aktuell?
Ja, die sind auch relativ sozusagen verschlossen, was die Zahlen angeht, dass die letzte Zahl 1 Million, die offizielle, aber Schätzungen sind, dass sie auch jetzt bei 3 Millionen ungefähr sind.
Aber ich meine, aber reden wir da von denselben Metriken? Also diese 3 Millionen, das sind dann auch schon logischerweise Nutzer, ne? Also es ist Accounts, also muss ja sein, als andere macht ja keinen Sinn.
Naja, ey, wir drücken da nicht weiter drauf, ne? Also wir scheren nicht weiter, das ist ja noch mehr Metrics herum. Aber ja, sind Nutzer.
Ja, aber ich meine, bei Trade Republic sind es, glaube ich, Funded Accounts, also sozusagen Leute, die tatsächlich auch irgendwie Geld auf dem Konto haben. Ich meine, die Diskrepanz ist ja teilweise sehr, sehr groß. Bei eToro sieht man das zum Beispiel, die zahlen sozusagen öffentlich, da sind 13 Millionen quasi registrierte Nutzer und 1,3 Millionen haben überhaupt nur quasi Geld auf dem Konto. Also das heißt sozusagen...
Also 3 Millionen sind bei euch auch funded Accounts oder sind die einfach... Oder sagt ihr auch nicht zu, was das genau ist?
Ja, sagen wir nicht weiter, aber gutes Beispiel, by the way. Da merkst du halt Churn. Ja. Churn wegen Speculation. Ja, das heißt nicht necessarily, dass die nicht mal funded gewesen sind, ne, in dem Moment, aber es ist halt... Ne? Viele bleiben dann auf einmal oder bleiben nicht sozusagen, ne? Und weil die halt dann durch Accounts durchchannen.
Aber wenn man jetzt quasi bei euch die App sich runterlädt, wo merkt man dann praktisch den Unterschied? Weil ich kann ja über Krypto und Einzelaktien mir am Ende genauso die Penny Stocks, kann mir genauso die Finger verbrennen wie jetzt bei eToro und Robinhood. Auch wenn ich jetzt keine Margin Call mache oder keine Margin Trader.
Ja, aber genau, da ist das große Ding halt Kontext. Kontext. Ne? Und selbst wenn du über ein Speculative Event in den Markt kommst, ne, du sagst jetzt irgendwie, du warst jetzt Part von einer Shiba Inu Crew, ne, und hast halt irgendwie deine Investing Experience angefangen, indem du halt, ne, irgendein Community Crypto Coin gekauft hast und so. Du fängst da vielleicht an, okay, aber die Sache ist, was kaufst du als nächstes? Und da ist halt Kontext, was halt, ne, Kontext als Gangnummer, das ist, was halt da so wichtig ist. Und ganz viel, was wir im Public machen, ist halt diesen Kontext aufbauen. Ne? Du kannst im App literally sehen, wenn Stock das Chart runter, ne, nach unten rechts pointet und du hast keinen Kontext, dann bist du so, oh shit, was passiert? Ich weiß nicht, was los ist. Und dann machst du Panic Selling oder was auch immer dann deine Reaktion ist. Ne? Was bei uns so ist, du hast andere Leute im App, du siehst, wie andere Menschen diese Market Movements irgendwie, ne, komprimieren, was sie, ne, was deren Theorien sind, wie sie darauf angehen, etc. Du hast, ne, so eine kleine Karten, die wir haben, die heißen so Why is it moving, wo wir so kontextuell erklären, warum der Stock gerade hoch oder runter geht. Ne, also was, so auf welche News das zum Beispiel basiert, oder war jetzt irgendwie Earnings Call yesterday und so den ganzen Sachen. Ne? Da hast du so diese ganzen Breaking News Stories, die irgendwie dann stattfinden auf Dingen wie Public Life, was so eine Art Clubhouse-Style, ne, Live-Shows sind, die halt aufpoppen im App, etc. Und Kontext ist einfach, was so wichtig ist. Wir haben zum Beispiel eine Sache auch erfunden, Safety Labels, die jetzt praktisch fast jedes Investment-App in Amerika mittlerweile macht, was einfach ein Label ist, was auf Stocks und auch ETFs und so liegt, die eventuell super volatile sind gerade, die mehr risky sein können, die vielleicht, ne, wenig Liquidität im Markt haben und so, um dir halt dann einen Kontext zu geben. Das heißt, du kaufst den Stock, Model popped up and you swipe to confirm, dass du den Kontext verstehst mit so, hey, was du gerade investierst, mag vielleicht ein bisschen mehr risky sein, und so eine Sachen. Und das halt dieses In-Context Education ist, was wir super, super, super wichtig finden, weil, again, Retail-Investor are learning by doing, und dementsprechend musst du es halt angeben in den Momenten, wo sie halt dazu exposed sind.
Wenn man jetzt sich zum Beispiel bei CFD-Brokern sieht man ja unten immer diese kleine Warnung, wo so steht quasi 80% verlieren im Durchschnitt ihre Kohle. Wie ist das jetzt quasi bei euren Nutzerinnen und Nutzern? Ist das quasi, also wie haben die sich in den letzten paar Jahren geschlagen? Haben die Geld gewonnen, haben die Geld verloren? Wie sieht das aus?
Ey, im letzten Jahr, logischerweise, ganz viel Tech, in, ne? Ganz viele sind in Tech. Dementsprechend hast du auch viele, die logischerweise down sind gerade, weil viel Tech da ist. Was aber interessant ist, ist, dass wir, dass unser Churn runter ist. Wir haben sowieso ganz, ganz, ganz wenig Churn. Ne? Also unser Churn ist halt 0,5% im Monat, was vergleichsweise nichts ist. Ne? Im Moment nehmen wir auch Multi-Decade Lifetimes und so. Und was super interessant ist, ist, was wir gesehen haben, dass Churn ist runter und dass Leute halt eher Dollar-Cost-Averagen. Ne? Das heißt, dass sie eher weiter rein investieren und ihre Portfolios aufbauen. Das kommt wieder zurück mit, wenn du jemanden in den Stockmarkt introduced, ne, was sind die Produkte, die du ihm anbietest, was sind die Strategien, die sie lernen von anderen Nutzern, von ne, dem Content, den du am App hast, etc., 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 weil das hat logischerweise einen Einfluss auf, wie sie die Märkte ne, annehmen und wie deren Investing Journey aussieht. Und wir haben immer einen großen Fokus gehabt auf Portfolio Building, ne, das heißt, you are adding to your account, du packst mehr Geld ins App, um halt jeden Monat mal weiter dein Portfolio auszubauen über Zeit. Und das war immer der Fokus und das siehst du jetzt halt. Ne? Da ist halt eher Dollar-Cost-Averaging. Ne? Und Hashtag DCA ist einer der meistbenutzten Hashtags in dem Community-Layer vom App. Und da sehen wir halt gerade viel, viel mehr. Auch gerade jetzt speziell mit UST-Bills. Ne? Also UST-Bills in Amerika ja gerade, also Government-Bonds. Ne? Du ne, leist dem US-Staat Kohle, ne? Staatsanleihen, genau. Und in Amerika sind die jetzt, ist die Six-Month-T-Bill ist jetzt bei über 5% gerade. Und dementsprechend kannst du halt da ne, richtig guten Yield kriegen. Und da sehen wir zum Beispiel gerade, dass halt jetzt halt gerade sehr viel Traffic oder sehr viel Buying-Volume in der UST-Bill. Also year-to-date ist es, hat die UST-Bill auf uns auf dem App gerade jeden Stock.
Also mehr Menschen machen bei euch aktuell Anleihen als Aktien, weil das gerade so reizvoll ist. Für ein halbes Jahr kriegt man 5% garantiert.
Ja, und ich glaube einfach, ist halt jeder Economic Cycle und jedes Jahr logischerweise hat andere Behaviors und andere Assets, die in dem Moment irgendwie attraktiv aussehen für Leute.
Aber jetzt habe ich verstanden, also ist ja klar, also, ne, während vor einem Jahr waren es irgendwie irgendwelche Coins oder irgendwelche Krypto-Sachen, jetzt sind es halt auf einmal Anleihen, so ändern sich die Zeiten. Und dann zwischenzeitlich sind es irgendwelche Aktien von heißen Firmen oder so. Aber am Ende, ja, haben wir es ja schon verstanden, es ist irgendwas zwischen Robinhood, Trade Republic, ne,
Reddit quasi sozusagen.
Reddit, genau, ne, aber eine Banking-App oder Trading-App mit sehr viel Content und Education. Gibt es noch eine andere Differenzierung zu diesen bestehenden Playern?
Also für uns ein großes Thema ist halt einfach Values von der Company, was dann sich ein Ding ausspricht wie Safe Labels und so, aber auch zum Beispiel unser Move, wir waren die Erste, oder sind die Erste und damit wahrscheinlich sogar noch einzige Brokerage in den US, die Payment for Order Flow da ausgestiegen ist.
Erklär das genau.
Also Payment for Order Flow ist eine Taktik, wo Stockbrokerages die Trades, die User machen, an sogenannte Market Makers schicken versus direkt an die Stock Exchanges. Und was das heißt, ist halt, dass der Market Maker, der hat praktisch, der ist in the game of arbitrage, das heißt, ne, er sieht zum Beispiel Flow, bei einem, wo der Preis jetzt immer $95 ist versus $100, ne, muss mal Beispiel zahlen. Der offizielle Preis im Markt ist aber 100, ne, das heißt, er sieht da irgendwie ein Spread von, sagen wir jetzt mal, ne, den $5, die er dann nehmen kann auf dem Trade. Und daran verdient er halt Geld. Also diese Spreads.
Also um es mal einfach zu formulieren, da werden in den Informationen, die ihr seht, weil Menschen da über euch traden, diese Trading-Informationen, also das Order-Flow, verkauft ihr weiter an weitere...
Nee, wir nicht.
Genau, ihr nicht.
Aber, wir nicht.
Genau, ihr nicht, aber andere machen das, weil bei Robin Hood war das ja die große Frage, aber wie verdienen die eigentlich Geld? Konnte sich keiner erklären, so richtig. Und dann war immer die Logik, die bekommen halt sehr viel Geld von irgendwelchen Market-Makern, schlauen Leuten im Hintergrund, die halt diese Informationen aufkaufen und dann damit ihr eigenes Geschäft machen.
Genau.
Und so, das macht ihr nicht. Habt ihr das mal gemacht?
Genau. Ganz einfach, ja. Also wenn du eine Stockbrokerage aufmachst, gerade auch in Amerika, das kommt so out of the box. Das ist so part vom System, das hinterfragst du fast gar nicht. Na. Wir fanden es immer schon ein bisschen weird, weil es halt die Incentives für dich als Business halt total schräg macht. Ne? Weil in dem Moment hast du als Business Interesse, dass deine User ganz viel traden, dass die Best Case ganz viele risky Sachen traden, weil der Orderflow dafür ne, höher ist. Du willst, dass die Options traden, weil Payment for Orderflow on Options ist, verdienst du viel mehr Geld dran als an normalen Stock ne, investieren und so. Und dementsprechend halt deine Incentives als Firma sind damit eigentlich fast gegen die von deinem User. Und für uns, darum halt davon weggegangen sind, war halt das Thema so, hey, erstmal, wir waren eine junge, wir waren immer noch eine Firma, die war jung genug, dass sie ein anderes Modell aufbauen konnte. Und damit aber eben auch eine Brand aufbauen konnte, die halt einfach für Trust und Transparency steht. Mhm. Und wo es halt ganz klar ist, wenn du ein User bei Public bist, bist du der Kunde. Und das heißt, unsere Incentives sind, dass wir für dich das bessere Produkt bauen.
Mhm. Wobei man noch sagen muss, dass es auch unter Experten umstritten ist, wie das einzuschätzen ist. Es gibt zum Beispiel Matt Levine von Bloomberg, der eigentlich sehr, sehr kritisch sich viele Sachen anguckt und der sagt, eigentlich ist das, wenn man sich das anguckt, die Mathematik, ist es okay, Payment for Order Flow zu machen, weil die Kunden da trotzdem von profitieren.
Ja, es kommt drauf an, ne? Also, wenn du auf die Market Structures guckst in Amerika, ist es ganz schwer, wirklich ein schwarz-weißes Bild da zu machen, weil es einfach halt so ein großes, komplexes Thema ist, ne? Ich habe die letzte Zahl, die wir gesehen haben, dass irgendwie nur 40% von Trades bei den Exchanges stattfindet im US-Stockmarkt, was in dem Moment heißt, dass der NBBO, der National Best Bid and Offer, was praktisch der Preis ist, den du siehst, ne? Wenn jetzt sagen, jetzt in der Apple Stock ist $100, sagen wir mal, random, ne? Die Zahl, die du da siehst, der Preis ist der NBBO. Die Daten, die den informieren, kommen nur von Trades, die über 100 Shares sind und die zu Exchanges gesendet werden. Alles, was in Dark Pools, Market Makern und so stattfindet, wird gar nicht dahin geschickt. Das heißt, dass du eigentlich das Argument machen kannst, dass der NBBO komplett flawed ist. Dass der Preis vom NBBO vielleicht sogar gar nicht richtig ist, necessarily. Ne? Wenn du wirklich einen komplett transparenten Markt haben willst. Und das ist ja, wo du jetzt gerade die SEC in Amerika auch gerade halt, ne, halt groß die Diskussion antrifft für Payment for Order Flow oder gegen in dem Moment, right? Weil es halt einen großen Einfluss auf die Marktstruktur an sich hat. Und du mittlerweile schon fast so sagen kannst, so sind die Märkte überhaupt healthy enough? Ne? So dementsprechend. Und da ist halt das Ding, als wir von Payment for Order runtergegangen sind, konnten wir unsere Execution Quality halt testen. Ne? So wo du sehen kannst, so okay, blablabla, ganz komplexes Thema. Anyway, Execution Quality testen. Und da haben wir gesehen, dass wenn wir von Payment for Order runtergegangen sind, haben wir auf einmal bessere Preise executed für unsere Kunden, als wir drauf waren. Was logisch ist, weil es ist Game of Arbitrage. Ne? Wenn du halt woanders Preise hast, wo zwei Parties, der Market Maker und die Brokerage, Teil von diesem Spread irgendwie wegessen, ne? Es ist logisch, dass weniger für dich bleibt als End-User.
Okay, also man versteht, ihr habt da auf der B2B-Seite, also nicht auf der Kundenseite, sondern wo das Geld verdient wird, habt ihr noch was anderes, da verdient ihr sogar weniger, weil ihr darauf verzichtet, dieses Payment for Order Flow entgegenzunehmen. Wo holt ihr diese Kohle wieder rein, die euch da fehlt?
Mehrere Dinge. Auf der einen Seite ist auch Fees auf bestimmten Trades. Crypto hat zum Beispiel Fees, After-Hours-Trading has Fees, ne? Alternative Trades, so Kunst und so hat straightforward Fees. Ne? Und dann halt Interest and Cash, etc. etc. Mhm. Wie wir darüber nachdenken, ist die Sache mit so, dass der Gedanke, dass alles kostenlos sein muss, und gerade auch in so in Startups und Tech, dass es unbedingt kostenlos sein muss und ne? Das ist so eine von den Dingen. Glauben wir, das ist einfach falsch. Und dass das eigentlich ne, gar nicht necessarily besser ist, etc., etc. Denn die besten Brands, die besten Marken, die besten Firmen haben Pricing Leverage. Wo der User total okay ist, für bestimmte Dinge zu bezahlen, wegen der Transparenz, weil sie wissen, dass sie dadurch auch das bessere Produkt bekommen und weil sie wissen, sie selber sind der Kunde. Und das sehen wir selber von unseren Usern, ne, dass es total okay ist, auf ein paar Sachen Fees zu haben. Wenn sie wissen, wo das Geld hingeht und dass sie selber der Kunde sind.
Okay. Genau, du hast gerade schon gesagt, dass quasi CFD, das sei ein gutes Geschäft, sozusagen Zitat, ist denn das, was ihr macht, ist es dann für euch trotzdem noch ein gutes Geschäftsmodell?
Ja, ein gutes Geschäft, da muss man aufpassen, weil mein Argument wäre, es ist kein gutes Geschäft, weil du halt die ganzen Customer durchburnst, ne?
Aber sozusagen auf den Trade gesehen oder auf sozusagen das Jahr gesehen. Ne?
So, wenn du ein Business aufbaust, so, wofür optimierst du? Optimierst du für hohen ARPU, also Average Revenue per User? Ne? Also optimierst du dafür, so schnell wie möglich, so viel Geld wie möglich aus einem User rauszuholen? Oder optimierst du für Lifetime? Wie lange bleibt der Kunde? Und was kann ich ihm sogar in 5 Jahren vielleicht noch verkaufen, was ich dann irgendwie launche und so? Ne? Und wir haben einen großen Fokus auf Lifetime. So, das ist einfach so, wie wir das Business run, so welche Produkte wir launchen, wie wir die introducen, etc., etc. Wir haben Fokus auf Lifetime. Das heißt nicht, dass der ARPU necessarily low ist, aber das heißt, dass die Produkte, die wir auswählen, die wir launchen, wie wir sie introducen, etc., dass das halt den Fokus hat, Lifetime comes over ARPU at the end. Weil wenn du dich nur auf ARPU konzentrierst, dann passiert halt, dass du halt schnell eventuell Entscheidungen machst im Business, die halt gegen deinen Kunden gehen.
Wie viele Kunden braucht man denn mit eurem Modell, irgendwann mal Break-Even zu sein?
Da kommen wir hoffentlich bald hin.
Okay, also mit 3 Millionen Accounts in irgendeiner Form, die du da gerade genannt hast, damit kann man schon arbeiten. Aber trotzdem ist es ja ein Game, wo wahnsinnig viel Geld reingeflossen ist.
Ja, ist auch die Sache, wo du noch halt investierst, ne? Weil es ist immer die Frage mit so, wenn du das Business anguckst, von wegen, wann ist Break-Even? Break-Even ist eine Frage von, wie viel investierst du in neue Produkte, wie viel investierst du in andere Märkte, wo du reingehen willst, etc., etc., etc. Ne? Versus, was brauchst du, um das Geschäft, was du jetzt gerade hast, ne? Um das einfach halt zu maintainen. So, ne? Deswegen halt eine Frage.
Aber trotzdem ist ja irgendwie in Trade Republic, Kasper, Größenordnung, was da reingeflossen mittlerweile?
Knapp eine Milliarde.
Also eine Milliarde in Robin Hood, glaube ich auch, mindestens in der Größenordnung. Mhm. Wie viel Geld habt ihr bislang aufgenommen?
Wir haben 300 Millionen geraced.
300 Millionen, das ist ja auch schon sehr viel Geld. Also ich meine, ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die 300 Millionen aufgenommen haben. Und vor allen Dingen auch von durchaus namhaften Leuten. Ne? Erzähl mal so ein bisschen, wer das Geld gegeben hat.
Ja, unser Hauptinvestor ist Excel. Und dann haben wir noch Tiger
auch
Global.
Auch Trade Republic Investor.
Auch, ja. Und dann haben wir noch Tiger Global, kam rein in der letzten Runde. Und Lakestar, die auch in Deutschland bekannt sind.
Klaus Hommel.
Seit einer Weile, genau.
Ja. Und aber auch Scott Galloway zum Beispiel.
Ja, ja, auch Scott Galloway, genau. Galloway kam rein. Super Typ, guter Typ.
Wie kam der denn?
Wie kannten wir den? Da habe ich, glaube ich, über einen Freund eine Intro bekommen oder so. Und dann hatten wir literally einen halben Stunden Call und dann hat er 7 Stellen reingelegt. Total krank.
Okay.
genau.
Okay. Wie ist der so als Investor? Also gibt ihr euch Feedback auf das
ja,
Produkt?
Okay. Super. Also auch einfach zum Beispiel, wir haben gerade letztens mal unsere erste eigene Konferenz gemacht. Exchange Conference hieß die. Ne, und wo er dann eben auch dann halt bei der Konferenz auftaucht, ne, und dann, ne, kriegt man den freundlichen Preis von null.
Also, das war jetzt also eine Live-Konferenz vor Ort in New York wahrscheinlich.
Ja, teils. War teilweise in New York und teilweise remote.
Aha. Okay, dann ich habe mitgeschnitten, der Josh Kushner, also der Schwiegersohn, glaube ich, des ehemaligen Präsidenten von Trump, ist auch bei euch passiert?
Nee.
Das war die erste Firma.
Ah, das war davor. Nee.
Ah, nee. Thrive war...
Nee. Ja, Thrive war der Lead-Investor in meiner alten Firma bei Enco.
Ah, okay.
Ja, das heißt, genau.
Du bist da in diesen ganzen Kreisen auch mittlerweile ganz gut unterwegs.
So. I guess.
Es gibt ja noch ein paar andere Prominente. Also zumindest Tony Hawk müsste jetzt stimmen.
Ja, Tony Hawk ist investiert, genau.
Wie kam das?
Genau. Auch über Netzwerk da irgendwie. Also was, ganz kurz, um mal ein bisschen, weil unser Cap-Table immer darauf guckt, da sind so viele Celebrity-Namen drauf, das ist schon fast ein bisschen...
Chainsmokers,
haben wir gesagt. Chainsmokers investiert, ne? Auch zum Beispiel jetzt so Puff Daddy ist investiert, das haben wir nie announced. So, zum Beispiel, ne? So, auch so, das haben wir, glaube ich, auch irgendwie immer so... Das ist auch so, mittlerweile, da waren irgendwann so viele, dass ich hatte dann irgendwann, war das so eine Welle und dann kamen sie alle. Anyway, aber wo das herkam, war, ich glaube, es war die Series B oder so. Wir hatten immer so den Angle auf, okay, wir wollen ein Mass-Consumer-Product bauen. Und was das Problem war, dass halt die ganzen Trading-Produkte, so die Kultur darum, war halt immer sehr spekulativ, sehr so... Bro-y, ne, mal blöd gesagt. Ne, und da hast du halt in Amerika.
Bro-Culture-mäßig.
Ja, Bro-Culture. Ja, aber total. Ne, und so. Und halt ein bisschen aggressiv, ne, und so. Und es war halt dann nicht necessarily wirklich inviting to, ne, dass es halt ein Mainstream-Consumer-Space überhaupt sein könnte, so, ne. Dementsprechend haben wir von Anfang an halt geguckt, so, okay, ne, wir sind hier in the game of building a Mass-Consumer-Company. Dementsprechend macht es Sinn für uns, Nummer eins, zu schauen, wie können wir so ein bisschen popkulturelle Relevanz irgendwie mit aufbauen, um die Firma auch. Und da ging es halt darum, dass wir halt in der ersten Runde gesagt haben, okay, wen können wir irgendwie mit reinholen, dass das Ganze so ein bisschen mehr Mainstream, so ein bisschen mehr popkulturelle Relevanz, so ein bisschen irgendwie mal Leute um den Stockmarket irgendwie assemblen, ne, die du nicht necessarily da erwarten würdest. Ne? Und da ging es dann halt los mit Adam Wood Smith investiert, Casey Neistat investiert zu der Zeit, dann zum Beispiel Sophia Amoroso ist die Founderin von so Girl Boss in Amerika und so. Und da, das war so die erste, hatte die erste.
Da kommen die ganzen Leute ran, also Will Smith und so, die kann man ja nicht einfach anschreiben, sondern hättest du mal Bock.
Hustle, buddy. A lot of hustle. Aber ernsthaft, a lot of hustle und sonst was. Und dann halt einfach, du gehst durch dein Netzwerk und, ne, guckst, wie du zu wem hinkommst und so. Und dann, Will Smith war es irgendwie so, da hatten wir, es gab einen jetzt Freund von mir, der, den kenne ich schon für viele Jahre, und der hat auch irgendwie den VC-Fund, und er kannte irgendwie dann zufällig den einen Typen, der wohl auch das Family Office von der Smith-Family mit aufgebaut hatte, und dann der hatte wiederum halt einen VC-Fund aufgemacht, und dann da kam dann mit die Intro, bla 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 bla. Und
so geht es dann halt. Ne? Alles Leute, die dann irgendwie auch mal schnell da Millionen reinstecken, oder reden wir dann auch von...
Das geht runter und drüber. Du hast Leute, die legen da 50.000 rein, und Leute, die legen da ein paar Millionen rein. Das kommt total auf die Person drauf an.
Okay, aber bei den 300 Millionen, der Großteil ist Excel.
Großteil ist Excel und Tiger und Lakestar.
Was ja, also gerade Excel ist ja wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Fonds der Welt, ne? Also muss man sagen, das ist ja schon jetzt irgendwie seit Jahrzehnten so einer der absoluten Premium-Namen. Die habt ihr dann auch überzeugt mit dem Konzept schon, wann war das, als sie da reingekommen sind?
Das war Anfang 2019, ja.
Okay. Okay. Ja. Welche Bewertung steht jetzt im Raum für die Firma? Also bei 300 Millionen ist ja sicherlich auch jetzt ein Unicorn.
Ja, die letzte war 1,2. Die letzte offizielle ist 1,2 Milliarden.
Und braucht man nochmal Geld, oder kommt ihr damit jetzt durch?
Jetzt gerade ist okay. Wir haben immer, Janik und ich haben immer so diese Designer Rule für uns gehabt, so raise money when you see opportunity, don't raise money when the money runs out. Und
gerade gibt es keine Opportunity, ne?
So, depends. Aber es war also, als wir die letzte Runde geraced haben, das war Ende Februar 2021, oder das ist fast über zwei Jahre mittlerweile. Wir hatten unsere Series C, das war 65 Millionen geraced, und die war im Dezember von dem Jahr davor. Und dann im Februar gab es dann schon die Series D. Das heißt, als wir die Series D geraced hatten, hatten wir das Geld von der Series B noch gar nicht angefasst. Dementsprechend hatten wir halt auf einmal auch ganz viel Dry Powder halt in der Bank. Und
aber es ist weniger geworden.
Und wirklich.
Ja, nee, einfach, keine Ahnung.
Noch burn wir Money, aber wir haben Multi-Year Runway in der Bank immer noch und so. Dementsprechend. Aber das war gut. Das hat uns sehr viel Freiheit gegeben und so. Und dadurch, dass die Firma immer noch von zwei Europäern geleitet ist, waren wir dann wohl auch noch nicht so, dass vielleicht alles das Ganze sofort weggeburnt haben.
Weil ihr meint, Europäer sind ein bisschen vorsichtiger, bin zurückhaltender.
Ja, wenn du es sagen willst, vielleicht, ja.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viele Leute arbeiten bei euch aktuell?
Wir sind jetzt ein bisschen über 150.
Mhm. Mhm. Ja. Sag mal, und dieses ganze Thema Investments in Collectibles und Ähnliches, ist das noch so heiß wie vor ein, zwei Jahren? Ich meine, insgesamt ist doch der Markt schon stark abgekühlt, oder? Gefühlt, also auch für Krypto, also auch für viele Themen, die vor einer Weile richtig gut aussahen. Mhm. Gefühlt geht es jetzt, hast du ja gerade selber gesagt, mehr wieder um Anleihen und um die klassischen Sachen.
Ja, yep. Total. Market Cycles definieren praktisch fast, welche Asset-Classes gut laufen. Aber deswegen brauchst du auch das Multi-Asset. Das Multi-Asset ist Nummer eins für den User, in der Hinsicht auf, dass sie halt auch die Chance haben, ein Portfolio zu managen, was in allen Marktzyklen eventuell wächst. Ne? Versus wenn du einfach nur dein Krypto-Account hast irgendwo und da liegt dein Geld, dann hast du einen anderen Account irgendwo anders, ne? Für dein Fixed Income und dein Stock-Portfolio irgendwo anders. Ist halt dann schwierig, dann dein Geld wirklich, ne, holistisch zu managen. Und dann als Firma genauso, weil als Firma ist natürlich, willst du, dass deine Revenue nicht so volatile sind, dass du nicht auf einmal irgendwie, ne, wenn du halt nur Transactional Revenues hast, Payment Follow Flow und was weiß ich, und auf einmal so ein Market Cycle, wo halt Trading weniger wird und auf einmal verdienst du weniger Kohle, ist halt auch kein gutes Business necessary. Und ich finde, das siehst du auch jetzt in den Bewertungen, in den Public Markets von, ne, ein paar von den Trading-Plattformen, die halt hauptsächlich auf Transactional Revenues basieren. Und da ist halt das andere mit dem Multi-Asset, wo für uns ganz, ganz, ganz wichtig war und ist, dass wir ein Business aufbauen, was, ne, in der Majority halt Revenues hat, die halt recurring sind, die sind auf Assets sind. Ne?
Da würdet ihr sagen, ihr seid eine Bank jetzt am Ende?
Wir sind eine Stock Brokerage. Also es ist eine Regulated Stock Brokerage. Das ist anders als eine Bank in Amerika. Aber es ist halt, ne, SEC, FINRA Regulated, etc. etc.
Mhm. Und eines Tages muss man dann trotzdem an die Börse gehen wahrscheinlich damit, ne?
Ja.
Also wir reden von in 2, 3, 5 Jahren vielleicht.
Ja.
Okay. Und machst du dir Sorge jetzt auch im Zuge von diesem ganzen Silicon Valley Bank Crash und ich meine, die ganze Finanzwelt ist jetzt ziemlich fragil geworden.
Ja, es wird das Interessante, das Nummer eins, das hat Interesse und um T-Bills aufgebaut. Also wir haben einen Spike gesehen zu der Zeit in Investitionen, in Treasury Investitionen. Weil halt Treasuries sind backed von the US Government. Ne? Das ist die einzige Asset Class, wo die SEC es dir erlaubt zu sagen, it's a safe investment, was total krass ist. Und da haben wir schon einen kleinen Spike gesehen. Das größte Problem da ist ja gerade echt einfach, weil halt die Interest Rates halt hochgegangen sind und halt ein paar von diesen Banken halt in Long-Term Treasuries investiert haben, die jetzt halt underwater sind, ne? Und wo es halt dann, wenn viele Leute ihr Geld rausnehmen und die dann halt die Assets halt dann liquidieren müssen, dass sie auf einmal dann halt Verluste machen und die Verluste immer so groß sein können, dass es die ganze Bank runterziehen kann. Das ist ja praktisch, was passiert ist mit Silicon Valley Bank. Dementsprechend ist es ein sehr spezifisches Problem, ne? Da, deswegen würde ich nicht sagen, das ist necessarily jetzt was jetzt irgendwie ein Epidemic für das ganze System ist.
Assets aber habt ihr denn halt bei euch in der Bank? Langsam.
Das schämen wir nicht.
Also, aber wir reden schon von Milliarden, muss ja das sein.
Ja.
Also. Schämen wir nicht. Okay. Aber bei 300 Millionen Accounts, wenn er jetzt, sagen wir jetzt vielleicht. Was schätzt du?
Vielleicht 2-3.
Jetzt bin ich gespannt.
2-3-4 Millionen. Es kommt sehr darauf an, ne? Sozusagen, das sieht man ja bei Robinhood auch. Das ist, glaube ich, $300 pro Account, was sozusagen da liegt. Und dann je nach Zielgruppe, je nach Kundengruppe kann das halt sehr schnell sehr, sehr, sehr in die Höhe gehen. Also ich würde schätzen, mittlerer einstelliger Milliardenbetrag.
Okay. Aber ihr macht mir leider auch Zinsangebote.
Ja, wir machen es durch Treasury Bills. Wir haben ein Produkt gelauncht, das heißt ein Treasury Account. Das heißt, du legst praktisch Geld in den Treasury Account. Das wird dann automatisch in UST Bills investiert. Damit kriegst du halt dann dein Yield auf die, ne, was du halt von deinen Treasury Bills bekommst. Kannst aber jeden Tag liquidieren, wenn du musst, wenn du willst. Und dann hast du auch sowas wie auch Medical Rollovers. Das heißt, wenn die ihre Maturity hatten, sagen wir es eine 6-Months-T-Bill und du hittest jetzt unter deinen 6 Monaten, dann wird die automatisch weiter investiert, etc., etc. Und das hat halt das Investieren in Treasury-Bills halt vereinfacht zu einem Punkt, wo es halt so, liquide und einfach ist wie halt ein High-Yield-Savings-Account oder so.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
In Deutschland ist ja so Zinsangebote ja wahnsinnig attraktiv für die Leute. Es gibt so wahre Zinsjäger, die quasi immer gucken, wo
was
sie
ist irgendwie... Was ist die jetzt gerade? Ist immer noch in den 2% irgendwas,
also es
oder?
Gibt so, ING zum Beispiel macht 3%. Ja. Okay. Und das 3,2 gibt es jetzt wahrscheinlich mit als höchstes Angebot von ein, zwei Banken. Da gibt es ja ganze sozusagen Leute, die das die ganze Zeit tracken und dann ihr ganzes Geld von der einen zur anderen Bank hin und her schieben. Was ich jetzt so von Leuten aus den USA gehört habe, ist, dass es da gar nicht so populär und gar nicht traditionell so krass verankert ist, dieses Thema. Also bei Apple hörte man ja irgendwie 1 Milliarde nach ein paar Tagen, als sie jetzt dieses Zinsangebot rausgegeben haben. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel, ne? Es hat Treasury Public mit diesen 2% auch nach relativ kurzer Zeit bekommen.
Ja. Aber da war ich auch überrascht. Also schon ein großes Thema, ne? Jegliche Neobank und Investing-App und was weiß ich, alle haben sie irgendein Yield-Produkt, ne? nach jedem Fed-Meeting, was gerade stattfindet, genau wie letzte Woche, sind gerade Market-Events für uns, ne? Wenn immer ein Fed-Meeting ist und sofort danach kommt
also
die Fed,
Federal...
Also die Federal...
Ja, Zentralbank,
ja. Die Zentralbank, genau. und so, wenn die halt über ihre Rate-Hikes sprechen und so. Ist schon ein großes Thema. Die ganzen großen etablierten Banken, JP Morgan etc., geben eigentlich fast gar nichts raus. Und was interessant ist, du siehst halt, merkst halt gerade, dass die einfach halt so eine Marktmacht haben. Und halt dann, ne, der Aufwand für viele Menschen, die sehen das dann so, ja, okay, dann halt lasse ich es immer noch liegen und so, ne. Aber das verändert sich gerade, weil halt einfach alle ihre Rates da irgendwie rauspushen im Marketing. Verändert sich das gerade ziemlich.
Wer ist denn euer größter Wettbewerber? Also, wer ist denn, welche Firma oder welche Plattform ist denn für euch
am Markt? Das ist immer so das Ding so, weil, kommt drauf an, auf welche Asset-Klasse du raufguckst, weil je größer du wirst, weiter dein Produkt wächst, je mehr overlaps du halt in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Dingen. Ne? So, auf Krypto kannst du sagen Coinbase, more passive investing, so Investment Plans, so kannst du sagen, ne? Wäre es wahrscheinlich eher so ein Wealthfront-Thema. Ne? In Single Stocks ist wahrscheinlich trotzdem immer noch Robinhood, ne? Und sowas. Es kommt ganz drauf an, welchem Angle du irgendwie ranguckst, wenn du so direkt einen Competitor finden willst. Aber ja.
Und wo holt ihr eure Nutzer her? Also wer sind eure typischen Nutzer und wo kommen, also ich meine, am Ende ist ja so ein Spiel auch sehr stark ein Marketing-Spiel, weil du musst diese Accounts und diese Einlagen ja akquirieren. Also wie machst du das?
Der größte Teil ist organic, also einfach word of mouth. Und für uns ist das ein Thema, weil wir haben so dieses kleine Prinzip intern, von so Build a Fanbase oder Userbase und Dinge wie der Payment Follow Flow Thema, halt, dass wir halt sehr stark für Transparenz, sehr stark für, wir sind auf der Seite des Users und so stehen. Das ist was, wofür wir in Amerika relativ bekannt sind. So, weil in unserer Branche, ne, gibt's viele schlechte Beispiele, sagen wir mal. Und dementsprechend ist das etwas, wofür wir relativ bekannt sind. Und wir darüber nachdenken, ist so, es gibt so das Thema auf so Retention, ne? Also wie Leute mit halt bei dir bleiben als Kunde. Und dann gibt es so Utility Retention, also Leute, die mit dir bleiben, weil sie halt einfach die Features nutzen, ne? Und sagen, ah, es ist kostenlos hier und dann die haben die drei Features und bla bla bla, finde ich super, bleibe ich. Auf Utility Retention ist es super einfach, darauf zu competen. Ne? Da kann irgendein neues Startup kommen, macht die gleichen Feature, macht das zweimal irgendwie ein bisschen prettier oder, ne? Weil es halt neu ist, ist es cooler auf einmal, jada, 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 schwierig darauf. Halt immer irgendwie zu competen. Das andere, was ich nenne, Emotional Retention. Eine Emotional Retention ist die Retention, die kommt von der Verbindung, die du selber als Mensch zu der Firma hast. Und die kommt nicht von Features necessarily, die kommt von Values. Und darauf haben wir halt immer einen großen Fokus. So, wie können wir so viel wie möglich Value Alignment haben mit unseren Usern? Weil das kreiert so die Situation, wenn, ne, sagen wir, Philipp, du sitzt jetzt irgendwie da oben in der Bar, du hast jetzt irgendwie das, ne, andere grüne amerikanische App auf dem Handy, ne, und ich sag so, ah, ne, hier ist Stocksuit, und ich so, ah, ich benutze hier das grüne App, ne. Meine Reaktion sollte halt nicht sein, so, oh, ich benutze Public, ist irgendwie ein bisschen cleaner oder so. Meine Reaktion sollte sein, so, wow, 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 what the fuck, ne? Alter, du sollst Public benutzen. Hier ist warum. Boom, 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 boom. Und diese Bullet Points und diese Reaktion, wo halt jemand hinter dir steht als Firma, ne, und halt dich mit verteidigt, sozusagen in dem Moment, das kommt von Value Alignment. Und da haben wir immer sehr, sehr stark drauf geguckt, wie wir halt das weiter, wie wir immer Value Alignment ausbauen können und wie wir das sicher gehen können, dass das etwas ist, was halt dementsprechend
auch... Aber wie transportiert ihr das? Also ne? Irgendwie müsst ihr Kommunikationskanäle... Aber es braucht ja trotzdem Kommunikationskanäle, um dass die Menschen das verstehen. Also ich meine, das Teure ist ja beim Marketing oder in der Kommunikation, die Leute irgendwie zu erreichen. Also die Botschaft versteht, ist finde ich schon...
Ja, auf der einen Seite, sobald du ein bestimmtes Scale hast, hast du eben auch deine existing Userbase, die das weiterträgt, logischerweise. Mhm. Das andere ist auch, ist ein großes Pressethema, ne, logischerweise. Mhm. Und der letzte ist wirklich, ne, unser größter Kanal, wo Geld reinläuft, ist halt Partnerships. Partnerships fällt in Creators, YouTube etc., bla bla bla. Partnerships fällt in auch sowas wie andere Neobanken zum Beispiel da draußen und so. Und
das also halt andere Neobanken machen mit euch Partnerschaften, damit deren Nutzer zu euch kommen?
Genau.
Warum machen die das?
Genau. Ja, weil wir ein guter Partner sind. Come on.
Aber ich meine, eine andere Neobank möchte doch selber...
Aber in Amerika gibt's ein paar Neobanken, die sind in Investing noch nicht drin. Und Investing ist auch, glaube ich, eines der schwierigsten Themen anzugehen, weil speziell in Amerika du brauchst FINRA-licensed Support-Staff, ne? du brauchst eine spezielle IT intern, bla 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 bla. Es ist riesen Overhead und riesen Aufwand, eine regulated Broker-Dealer zu sein in Amerika. Das ist halt etwas, wo es fast einfacher ist, eine Neobank zu sein in Amerika, als es ist, eine Stockbroker zu sein.
Genau, wir hatten ja bei Finance Forward berichtet, dass es Anzeichen gibt dafür, dass ihr nach Europa euch auch schaut, sozusagen. Dein Mitgründer kommt ja aus Dänemark, du aus Deutschland. Was kannst du da schon sagen? Wann geht das los? Was habt ihr da vor?
Genau, also erstmal, wir haben ja logischerweise Wurzeln hier, ne? Ich bin Deutscher, Janik ist Däne, wir haben 40 plus Employees in Dänemark, wir haben ein paar in London, wir haben einen in Amsterdam, also wir haben immer mehr so unseren Footprint hier. Wir werden den ersten Markt werden wir verkünden in ein paar Wochen, ziemlich bald, 2-3 Wochen.
Kannst du aber noch nicht sagen.
Noch nicht, das wirst du in 2-3 Wochen hören. und dann danach kommen halt mehrere andere Märkte ziemlich schnell.
Inwiefern habt ihr Respekt vor Europa? Weil viele amerikanische Tech-Unternehmen, gerade im Fintech-Bereich, haben es irgendwie nicht so gut hingekriegt, nach Europa zu expandieren.
Ja, es kommt darauf an, logischerweise, wie du es machst. Ne? Und ich glaube auch, wie viel du halt so die kulturelle Affinität hast. Ne? Da würde ich behaupten, obwohl ich jetzt 15 Jahre weg bin soweit, aber würde ich behaupten, dass wir da trotzdem noch ein gutes Gespür haben, so in Europa. Und die andere Seite ist einfach halt komplett von so operationally, wie es für dich heißt. Ne? In unserem Business musst du nicht necessarily jetzt sagen, so, wir gehen nach Europa, jetzt mache ich ein Office in Berlin mit 50 Leuten und ne, musst du irgendwie einen großen Wumms machen einmal. Sondern in unserem Business, wir bauen ein System auf und das System ist praktisch das globale System. Und damit kannst du halt dann ne, Kunden mitserven, no matter which country they're in. So.
Ich meine, das Hauptding ist ja dann der regulatorische Unterbau quasi, ne? Sozusagen jedem Land ein bisschen andere Lizenz.
Genau.
Also sozusagen in Deutschland Zinsangebote super attraktiv, in anderen attraktiv.
Genau, und dann gibt es halt auch lokale Märkte, gerade wenn du Multi-Asset bist, in lokalen Märkten, kommt halt auch drauf an, ne, welche Assets kannst du überhaupt verfügbar machen, in welchen Märkten? Ne? Gerade Dinge wie Krypto, ne? Da will man natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Etc.
Ich meine auch der Content, wenn du hast ja gesagt, du differenzierst dich auch sehr stark über euren Content, der ist ja englischsprachig und ich meine, für die deutsche Masse ist englischsprachig, das wissen wir auch, gar nicht so attraktiv, wie man meint.
Nee, total, 100%.
Also baut ja dann demnächst dann möglicherweise deutschen Content auf.
Und so, kommen wir hin. Also da kommen wir noch hin. Zu Anfang erstmal noch Englisch, definitiv, da fangen wir an. Aber ne, ich sag mal, es gibt in unserem Business immer so 3 Core-Faktoren für so direkte Lokalisierung: Customer Service, Language in the App und der Content, Sprache da drin. Und das dritte halt so Asset Classes und so.
Aber es ist auch schon jetzt brutal hart. Also jetzt gegen Trade, gegen Scalable, gegen die ganzen Bestandsbanken hier Kunden in der aktuellen Marktphase zu gewinnen. Also was traut euch offensichtlich zu?
Ja, ey, Schritt für Schritt. Ne? Vorwärts.
Okay. Es gab jetzt ja auch weitere Berichte, dass ihr mit Bucks mal verhandelt habt, dass ihr die übernehmen wollt. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also schaut ihr schon, was links und rechts da ist, was ihr übernehmen könnt, dass ihr da schon mal wenn ja, da bestehenden Userbase quasi starten können.
Ja, ich sag mal, Acquisitions sind schon auf dem Tisch. Ist eine Option, wo wir aktiv immer am Gucken sind. Ne?
Also ihr selber zu kaufen, ne?
Genau, ja, selber was zu kaufen, genau. Auch gerade halt so, wenn du halt lokale Player hast für Regulatory Setup, ne? Lokale Lizenzen etc. Auch gerade dann noch Dinge wie Operational Experience und Talent, ne? Und so. Das sind halt die Dinge, die schon interessant sind.
Das ist ja in der Tech-Branche durchaus auch so ein bisschen umstritten, ne? Wie viel es bringt. Du hast gerade gesagt, schon Kultur ist so super wichtig, wie viel es da bringt, quasi jemanden hinzuzukaufen.
100%. Wir haben bisher 2 Acquisitions gemacht in Amerika. Eine war ganz, ganz, ganz klein. Das waren so 3 Jungs, die das gemacht haben. Das andere war ein bisschen größer. Das war das Team, glaube ich, so 12, 15 Leute oder so. Das war so die erste, wo es dann auch so, ey, ist einfach so kulturelle Integration etc. Und ich habe selber auch mal verkauft, deswegen habe ich es auch von der anderen Seite kennengelernt. Und würde sagen, viel gelernt, definitiv, viel gelernt da.
Wie man es nicht machen soll.
Beides, ne? Beides. Und definitiv. Also ich glaube, man muss mal aufpassen auch, dass du auch, wenn du Dinge kaufst, dass du Dinge kaufst, die du auch überhaupt konsumen kannst, ne? Also wo du halt sicher gehst, dass die Sachen nicht zu groß sind. Und dann die andere Seite, was halt im Internationalen schwierig macht, ist, wenn sie halt in anderen Ländern sind, wenn du halt ein eigenes Office woanders hast, ist halt dann schon schwierig, den Mix wirklich dann aufzubauen. Ich stimme total zu, es kann schwer sein, aber es kommt total auf den Deal und dran, auf die Firma, etc. etc.
Okay. Wie ist denn deine Olli Samwer Anekdote? Wenn man dich googelt, dann gibt es irgendwie eine Webseite, wo du dich bei Olli Samwer bedankst.
der war ein Investor in meiner alten Company bei Enco.
Mit Global Founders.
Genau, mit GFC, genau. Das war einer meiner kürzesten Pitches ever. Das war irgendwie...
Noch kürzer als Scott Galloway.
ja. Erzähl. Wir haben einfach hingesetzt in irgendeinem Hotel in New York irgendwie und dann mein alter Corona und ich von meiner alten Firma haben ihn dann halt da irgendwie gepitcht und dann...
Ach, aber dann auch live in New York.
Ist ja noch sehr schnell dann so, ne? Mal sofort den Finger so ein bisschen bewegen, so ey, komm, zack, zack, ne? Was ich halt persönlich sehr, sehr mag. Ich bin auch mal ein bisschen schneller. und dann war es, glaube ich, 9 Minuten oder so, bis es dann so war, so ja, okay, hey, wie viel, let's talk, und dann war es das so ziemlich. Genau. Ey, ich muss sagen, die Interaktion, die ich mit ihm hatte, ich mag ihn ja sehr gerne. Ich weiß, er ist ein bisschen controversial, aber ich habe nur gute Experiences gehabt mit dem Typen. Alles gut.
Aber waren es denn viele Treffen? Ich meine, das war das Treffen, wo er bei euch reingekommen ist, danach noch weitere Treffen?
Ja, hatten wir. Genau, immer wenn er dann so in New York war und so, getroffen.
Okay. Und jetzt irgendwie public.com, wie viele Jahre macht man das jetzt noch? Die nächsten, weiß nicht, 5 bis 10 Jahre wird man es machen müssen, ne?
Ey, jetzt gerade macht das ultra, ultra Spaß. Dementsprechend hoffen wir, dass es noch eine Weile weitergeht. Ne? Genau.
Aber ist der Druck groß von Investoren? Ist man so viel Geld aufgenommen und jetzt so neue Marktsituationen? Seid ihr dann, also habt ihr auch dann viele von diesen Memos bekommen nach dem Motto Geld festhalten, jetzt kommen die harten Zeiten und so?
Wir waren sehr früh proaktiv. Ich erinnere mich dran, wir hatten Management Offsite im November 21 und das war so unser Peak-Point von Burn. Also wo wir einfach so, wenn ich da auf die Zeit zurückgucke, gucke ich so rauf und dann so, oh Mann, haben wir da viel Geld verbrannt. Ugh. Und da haben wir so einen Offside gemacht mit unserem Management und dann haben wir 2 Sachen gemacht. Nummer 1 haben wir denen gesagt, so hey, we will not grow this cost, we will only grow, if you need anything, you have to grow revenues in order to grow whatever you want to spend money on. Das war so der Inflection Point. So. Das war normal. Das ist Slide Nummer 1, also die große Zahl mit wie viel Geld wir burnen jeden Monat. Und dann die Ansage so, ey, this is it. Ne? Wir wollen nie wieder so viel burnen wie jetzt gerade. Und da haben wir angefangen runter. Was dann auch damit hieß, dass wir halt auch ganz stark runtergedrosselt haben, wie viel wir weiter geheiert haben zu der Zeit und sowas. Was auch ein Grund ist, dass wir haben einen Riff gemacht vor... Also wir haben einen Layoff gemacht. Wir sind glaube ich auf 185 irgendwie hochgescaled und dann runter auf 150. Den haben wir irgendwann letztes Jahr gemacht. Aber other than that waren wir relativ sane, sage ich mal, zu der Zeit.
Was habt ihr für public.com für die Domain bezahlt?
Das war nicht billig.
Kann ich mir vorstellen. Das aber 7-stellig locker.
Das war... 6-stellig, hohes 6-stellig. Aber zu der Zeit, als wir es gekauft haben, hatten wir ja 9 Millionen geraced oder so. Und,
hohes 6-stellig geht doch sogar.
Und so. Mhm. Ja, fast 7-stellig, sagen wir mal. Sagen wir es mal so. Aber was wir gemacht haben, wir hatten einen ganz guten Deal gemacht. Und zwar haben wir gesagt, okay, wir zahlen euch $150,000 upfront oder irgendwie sowas. Und dann so 4-5K jeden Monat über 3 Jahre. Und dann den Rest abbezahlt danach. Und dann halt Domain Escrow, packt die Domain in so ein Domain Escrow, ja, ja, ja. Und dann war es für uns halt so, okay, in 3 Jahren, entweder wir schaffen's und das Geld ist ganz egal, oder wir schaffen's nicht und die Domain ist ganz egal. Und das, so haben wir den Deal strukturiert. Genau, und dann haben wir es, glaube ich, ein Jahr später abbezahlt. So, ja.
Zum einen, wie ist denn das Setup mit den Bankpartnern quasi bei euch im Hintergrund? Also wo liegt das Geld tatsächlich? Das ist ja immer so eine ganz wichtige Frage.
Custodian ist Apex Clearing in den US. Ganz bekannt, arbeitet mit vielen von den großen Fintechs und so. Und die sind der Custodian. Und dann, wie es vor uns läuft, ist halt, dass halt jede Asset Class hat eventuell auch einen anderen Provider. Und wir haben halt das System gebaut, was halt mit den verschiedenen Custodians für die verschiedenen Asset Classes halt zusammenarbeiten kann.
Mhm. Wo liegt das Depot, also das Verrechnungskonto, wo man quasi das Geld on-ram quasi?
Das liegt bei Apex Clearing.
Okay.
Genau.
Und das ist auch so ein Partner, der jetzt nicht bei dem ganzen Silicon Valley Bank...
Nee. Und es ist ja auch eine Clearing-Firm. Es ist halt keine, okay, keine Bank und so. Und auch für in Amerika als Clearing-Firm und Broker-Dealer, alle User-Funds sind 1:1. Und die dürfen auch gar nicht weiter investiert werden. Also wenn du dein Geld in einen Savings-Account packst in Amerika, dann kann die Bank hintenrum sagen, gut, ich stecke das jetzt irgendwie hier in Treasury-Bills rein, was halt dann bei Silicon Valley Bank und so passiert ist. Aber auf einer Stock-Brokerage... Das passiert nicht. Das liegt da, das ist auf dich verschrieben, das ist deine, das ist 1:1, sind das deine Assets und das wird nicht irgendwo weiter investiert oder irgendwas.
Wie würdet ihr das dann in Europa strukturieren? Das ist ja ein bisschen anders von der ganzen Regulatorik und so weiter.
Wie gesagt, gerade ein System, ne? Und der Setup, dass wir halt das eine System haben, dementsprechend, wo es losgehen würde, ist, dass du halt technisch gesehen ein US-Brokerage-Account haben wirst. Und dementsprechend halt würde das Geld dann eben auch mit Apex Clearing sitzen in dem Moment.
Und du würdest das dann für alle Sachen quasi immer nach Amerika überweisen?
Genau, technisch gesehen ja.
Okay.
Korrekt.
Da gibt es nicht irgendwelche Hürden, das zu tun?
Ne. I mean, ja, operativ, definitiv. Aber du als User merkst es kaum. Genau.
Okay, und ist von euren Kundenumfragen, kommt daraus, dass das die Leute eine Bereitschaft haben, quasi dann in Dollar zu agieren versus Euro?
Ja, definitiv. Und ne, je nach Markt, das ist logischerweise anders, aber ja.
Okay. Wir hatten vorhin da über sozusagen Fractional Shares von Collectibles, also Anteile von Collectibles und Sneakern und Sportkarten, das war so ein riesen Hype der letzten Jahre. Ist da eure These, dass das trotzdem langfristig etwas ist, was bleibt? Weil es gibt ja viele Leute, die wahrscheinlich zu Recht sagen, das ist so ein Phänomen der Zeit des billigen Geldes gewesen. Alle hatten viel Geld, hatten viel Zeit, haben sich dann irgendwelche Sportkarten gekauft. Also ihr seid der Überzeugung, das ist etwas, was langfristig Bestand hat.
Ja, also wir glauben definitiv daran, dass mehr Assets so gesagt securitized werden. Dass halt mehr Assets umgewandelt werden in Securities, die dann auch tradable sind und so. Und dass dadurch diese Märkte halt eben auch einfach weiter geöffnet werden. Ne? Wir sagen auf dieses Ding so, like, it's on us to define what is the public market. Ne? So, public.com. und das ist ein gutes Beispiel. Ne? Also das ist ein Markt, der halt total geschlossener, privater Markt war. Ne? Auch Kunst zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ne? So über Galerien, über Auctions, ne, sehr stark für Reiche, musst du mit Storage dealen, musst du mit Transportation dealen, musst du mit Insurance irgendwie dealen, etc., etc. Überhaupt nicht verfügbar für viele Menschen. Das Gleiche mit Musikrechten, etc., etc. Und dass diese Sachen halt, ne, Dinge wie das halt über Zeit mehr tradable werden, da glauben wir schon sehr dran. Jetzt die Spekulation, die vielleicht stattfindet, auf manchen von diesen Assets ist eher ein Zeichen der Zeit und wie früh es noch ist, weil einfach diese Märkte noch so illiquide sind. Ne? Und dementsprechend hatte sich halt, glaube ich, in der viel mit diesen Assets halt, was da halt viel mit so passiert ist, einfach dieses Mindset von so IPO-Flipping. Ne, so, irgendwas wird dort IPOed, ne, dann kauft man es und dann verkauft man es schnell wieder auf einem guten Bewegen und dann auf zum nächsten. Ne? Und so dann sagen, hast du Crypto-Coins gesehen, das hast du viel von diesen Collectible Assets gesehen und sowas. Und das ist, glaube ich, einfach ein Side-Effekt von wie early das ist, weil die Märkte einfach noch nicht so liquide sind. Und deswegen siehst du auch auf diesen Plattformen so halt so dieses Konzept von Buyouts. Ne? Da einfach mal heißt so, okay, und jetzt gibt's irgendwie, jetzt wurde das Kunstwerk doch irgendwie bei Christie's versteigert und jetzt kriegt jeder sein Cash-Out von dem Thema. Ne? So, das ist okay, das ist eine Taktik, die man da so verwenden kann. Aber am Ende des Tages denken wir, ist das Ziel eher liquide Märkte aufzubauen um diese Assets. Und das ist dann auch nicht nur auf uns, sondern auch auf alle anderen Players, die in dem Markt aktiv sind. Ne? Da halt dann eventuell auch zusammen diese liquiden Märkte aufzubauen, damit so ein Tool wie Buyout am Ende gar nicht stattfinden muss, sondern dass das sondern dass diese Assets am Ende auch über lange Zeit, ne, getradet werden können.
Mhm. Warum habt ihr dann Immobilien und Startup-Anteil? Das sind ja zwei auch Hype-Themen, wo verschiedene Player versucht haben, das quasi so zu fraktionalisieren. Mhm. Warum habt ihr das nicht auf die Plattform geholt?
Kommt noch. Immobilien arbeiten wir dran. Das wird auch noch stattfinden. Ist ein breites Thema. Ne? Gibt ganz viele verschiedene Arten, wie du in Immobilien investieren kannst. Is it commercial, is it vacation, is it residential, Ne? Is it new development potentially? Es gibt so viele verschiedene Dinge da und ich glaube, wir sind immer noch im Discovery Phase, würde ich sagen, um zu schauen, so, okay, was ist der richtige Punkt, damit zu starten.
Hm. Alles klar. Vielleicht letzte Frage noch, was hast du so aus deiner Werberzeit jetzt quasi in diese Fintech-Zeit quasi mitgenommen? Weil ich meine, dein Lebenslauf ist, wenn man sich so Fintech-Biografien anguckt, eigentlich eher ungewöhnlich. Das sind die Leute am meisten BWL-Hintergrund. Was hast du da praktisch mitgenommen?
Finde ich schön, dass du das so packst, weil das gibt mir fast meinen eigenen Pitch hier. Also zum Beispiel das ganze Emotional Retention-Thema ist logischerweise auch ein Brand-Thema. Ne? Und ich glaube, da habe ich logischerweise viel gelernt durch die Zeit, ne? In der Werbung, Beyond und whatnot. Und ich habe da sehr, sehr viel, was wir angewendet haben, jetzt auch speziell bei Public. Und weil am Ende des Tages, speziell in Fintech, und auch Fintech in Amerika, da ist ganz viel, was halt einfach sehr so auf Feature, sehr auf, ne, was ist der Yield, ne, freer than free, bla bla bla. Und das, glaube ich, kommt auch einfach von dieser BWL-Denke, mal blöd gesagt, ne, wo es halt so, okay, Customer Acquisition and Marketing ist Incentives. Ne, da kriegst du jetzt irgendwie einen Free Stock und bla 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 und dann kommen sie alle. Ne, und so, das ist so diese vereinfachte BWL-Denke, die da so viel stattfindet, was dann auch wiederum heißt, dass du dadurch halt eben auch Marken aufbaust, die halt nicht necessarily wirklich sind, die jetzt keine Fanbase haben, ne? Da ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie rumrennt und irgendwie sagt so, ne? Oh, diese Fintech-Company, oh, da will ich ein T-Shirt von. Nee, gibt's nicht. Ne? Gibt's nicht. Wir haben Invest-Hats zum Beispiel, also schwarze Hüte, die ist vorne Invest drauf und so, ne? Die so halbwegs so ein popkulturelles Ding sind, wo du Fashion-Influencer hast, die unbedingt haben wollen und so ein ganzer Kram, so, ne? Und da ist einfach so ein Thema so, okay, again, ne? Bau eine Firma auf, die wo Leute hinterstehen, ne, wo sie nicht nur deren Features benutzen, sondern wo sie hinterstehen. So, und das ist, glaube ich, das ganze Thema ist, was glaube ich, stark beeinflusst.
Gibt es Beispiele oder Firmen, die du da vorbildlich findest in diesem Bereich? Weil ich meine, die ganzen Digitalfirmen sind ja eigentlich nicht so. Also eine Amazon oder eine Instagram oder Facebook ist ja schon fast das Gegenteil dessen zum Teil. Also, oder
ja, ich würde sagen, Airbnb hat viel gemacht in der Hinsicht. Ne, also so auf Community-Thema und so, ne, da würde ich schon sagen, haben sie da viel gemacht. Und so. Aber ich muss auch sagen, es ist nicht nur ein Thema von Marketing. Die Frage ist, wie definierst du Marketing am Ende des Tages? Aber es ist ein Thema von, was sind deine Werte als Firma? Und in der ganzen Zeit von einer Firma, in der ganzen History von einer Firma, finde Wege, wie du die Werte beweisen kannst. Nicht nur, wie du darüber sprechen kannst, sondern wie kannst du sie beweisen. Ne, und da ist deswegen auch das Payment for Order Flow, dass wir die Safety Labels im App haben, ne? Den Content, den wir haben, die Konferenz, die wir halten, ne, etc., 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 etc. Ist halt immer so, was immer du machst, ne, was immer du irgendwie auch in der Welt siehst, was passiert, ne, wie kannst du in dem Moment das auch für dich nutzen, um deine Werte zu proven, ne, zu halt auch einfach, ne, zu zeigen.
Mhm. Also wenn man sich auf den Fintech-Bereich guckt, muss man ja schon sagen, dass Cash App international schon geschafft hat, popkulturell eine geile Marke aufzubauen. Es gibt ja da auch Klamotten von, es wird in Rap-Songs verwendet und so. Denen ist ja das schon auch gelungen.
Ja, das Interessante mit Cash App ist natürlich, auf der einen Seite, also ich sag mal so, wenn du sehr stark in einfach so Popkultur spielst, ist es einfach, es cool zu finden. Weil es ist einfach, ne, jetzt den Rapper cool zu finden, etc., etc. Und deswegen einfach zu sagen, so, oh, das ist doch cool. Ne? Oder jemand macht die ganze Zeit nur witzige Werbung und dann ist so, oh, das ist doch cool, weil das ist doch witzig und hahaha. Ne? Und so. Ich glaube, was gerade in Financial Services wichtig ist, ist Vertrauen. Und Vertrauen und sag mal, Coolness zusammenzubringen, das beides, die Balance von dem zu striken, das finde ich halt extrem hart. Und das ist das, worauf wir halt immer achten. Wie können wir diese Balance wirklich halten? Dass wir halt sehr, sehr, sehr trusted financial player, ne? Du fragst Fragen, wo das Geld liegt und so, ne? Wo mein Geld liegt, etc., etc. Das zu balancen mit Coolness-Faktor von, da stehe ich hinter der Firma, finde ich auch ganz cool, würde ich auch ein T-Shirt von tragen. So, und da würde ich sagen, dass da bei Cash App so, ja, ist cool, weil halt sehr popkulturell, ey, mit dem Rapper, wie geil ist das denn, yada, yada, yada. Ich würde aber nicht sagen, dass es necessarily Cash App eine gute Brand ist, wenn es darum geht, dass sie eine starke Finanzfirma sind, sozusagen, wo ich jetzt irgendwie ernsthaft viel von meinem Geld reinstecke. Und, ja, und das siehst du dann eben auch typischerweise, ne? Die sagen ja selber, so in Amerika gibt es ein Segment, literally so the unbanked, wo es Leute gibt, die können von Bank of America keinen Bank-Account kriegen, ne? Schrecklich, aber ist halt so. Und das ist auch deren Hauptzielgruppe, ne? The unbanked, sagen sie selber auf Earnings Calls und sowas, ne? Und dementsprechend ist es dann, haben sie da fast schon, ne, auch dann auch eine Strategie, die eventuell dann auch heißt, wo dann, ne, das Thema vielleicht weniger relevant ist für sie oder so. Aber ja.
Alles klar. Danke dir. Und ja, wir werden die nächsten Tage gemeinsam hier, also wir nehmen das auf, wenige Tage vor der Finance Forward Konferenz. Cool, dass du da bist.
Ja, ist ein bisschen aufgeregt? Jetzt die nächsten Tage?
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Mal gucken. Ja, ich muss sagen, riesen Respekt, dass wir das aufgezogen habt, ne? Also ist schon awesome.
Ja, vielen Dank. Ja. Alles klar. Ciao, ciao.
Sehr gut. Ciao, Leute.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.